Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und Außenlauf.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh, ist das lecker.
Ja.
Oh.
Ist die geilste Jahreszeit, oder?
Oh, ist das geil.
Spargel, Erdbeeren. Was ihr gerade hört, ihr Lieben, sind Erdbeeren. Was ihr hört, uns Erdbeeren essen.
Ja.
Erdbeeren können nicht reden.
Echt nicht? Guten Morgen.
Die Erdbeeren können nicht reden.
Annika. Doch, ich kann reden. Ich bin eine Erdbeere.
Oh.
Guten Morgen, ihr
Moin.
Lieben. Oh, wir haben so ein leckeres Frühstück. Wir haben schon eine Scheibe frisches Brot gegessen mit Rosmarinschinken. Oh, ist der lecker gewesen.
Ja.
Richtig lecker. Und dann hat Tilly uns frische Erdbeeren gemacht. Die hat dann geschnippelt, aber nicht wirklich gezuckert, sondern nur so ein ganz bisschen Vanillezucker drüber.
Ganz nur ein Hauch.
Ja, so ein Hauch. Und das schmeckt so super.
Die sind mittlerweile so süß.
Ja, dass man sie essen kann.
Ja.
Oh, ist das nicht lecker.
Mhm.
Und irgendwie Erdbeeren sind und Spargel, diese Zeit, Rhabarber auch.
Mhm.
Das ist so eine tolle Zeit, ne? Oh.
Na.
Und Erdbeeren schon zum Frühstück, das ist richtig sonntags.
Ja.
Ne? Da müsste man jetzt eigentlich nur das Glas Champagner zu nehmen, aber dann kann ich mich umdrehen und gleich weiter schlafen.
So. Nee, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht hören.
Ne? Leute, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche.
Jetzt sind wir, ich habe schon ein paar Erdbeeren.
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zuschriften.
Ja,
wir haben wunderschöne Sachen bekommen.
Mhm. Ja. Wirklich. Und wir haben die beste Community, die es sowieso gibt, wenn andere Leute immer so mit Shitstorm und Co. zu
wir
tun haben.
Wir haben keinen.
Also ihr klopft mal auf Holz. Nee, ihr seid alle wohlerzogen.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, also wir machen das ja schon ein paar.
Ja, da kommt auch keins, oh, die nervt oder da ist so oder gar nichts.
Mal,
also das kann ja nicht wahr sein.
Haben wir nicht heute sogar einen runden Folgentag?
Ist das so?
Ich glaube, ich fürchte, ja.
Mm-hmm.
Ich glaube, ja.
Habe ich nicht mitgekriegt. Oh Mann.
Leute, wir machen das so und machen das so, wie wir denken. Und es ist auch relativ egal.
Aber es ist wirklich, wir dusseln so durch die Gegend, Leute.
Ja.
Wir sind ja wirklich eine Katastrophe eigentlich. Wir wissen
also,
nicht, wie lange wir verheiratet sind. Wir haben keinen.
Auch wenn ich mir Mühe gebe, dann weiß ich das.
Ja, du besser als ich. Ich weiß zum Beispiel nie unseren Hochzeitstag. Das vergesse ich sofort.
Und das Schöne ist, weil wir beide das ja vergessen.
Ja.
Das ist auch nicht schlimm. Herzlichen Glückwunsch, Annika. Na? Wir haben Folge 300.
Da hätten wir vielleicht heute so vielleicht ein bisschen Silvester und die nettesten Sprüche aus 300 Sendungen und sowas hätten wir machen sollen.
Ja, die andere würden dann gleich groß und Reklame und so. Aber Leute, so sind wir.
Super.
Ja, gut gemacht.
Es ist ja auch viel wichtiger, dass wir wirklich Menschen haben, die über die ganze Zeit uns die Treue gehalten haben. Wir haben wirklich Menschen dabei, Hörer, die, das sind Freunde von der ersten Stunde an.
Jo.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ja. Meine Güte.
Ist das nicht toll? Darüber freue ich mich ja mehr, als wenn da eine 300 steht. Das ist mir dann ja. Aber wirklich diese ganze Zeit, so durch alle Themen und unsere ganzen Auf- und Abs und Wahnsinn, ne?
300 Wochen, wie viele Jahre sind das?
Ach, jetzt fängst du an mit Mathe. Wirklich.
Es ist schon eine ganze Zeit.
Also das ist schon richtig toll. Ja.
Aber gut, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe. Ne?
Ja. Und uns fallen ja immer noch Themen ein.
Wie heute zum Beispiel.
Ja.
Aber das ist auch so ein Ding. Also wir reden heute über das sogenannte Imposter- oder auch Impostor-Syndrom. Kannst du Synonym benutzen?
Ist beides richtig. Ja.
Ist beides richtig. Pass mal nochmal ab.
Erdbeere.
Das heißt, es gibt Menschen, die haben das Gefühl, obwohl sie wirklich brillant sind oder gute Leistungen bringen, dass sie das Gefühl haben, nee Leute, in Wirklichkeit bin ich gar nicht so gut. Das ist Zufall gewesen, dass ich das entdeckt habe, dass ich das entwickelt habe. Und wenn die Leute mich loben, ach, die meinen das bestimmt nicht so. Also so eine Art Tiefstapelei. Mhm. Und wir haben ja recherchiert, ne? Vorher, Andi, du hast recherchiert, also wer da so alles dazugehört.
Ja, es gibt tatsächlich einen ganzen Haufen Menschen.
Also zum Beispiel Lady Gaga.
Lady Gaga.
Hättet ihr das geahnt?
Hey, ich meine, die Frau ist doch nun wirklich bekannt und toll. Und ja. Nein. Mhm. Und sie hat öffentlich gesagt, dass sie oft mit dem Gefühl kämpft, ihre Erfolge nicht verdient zu haben und dass sie irgendwann als Betrügerin entlarvt wird. Ja. Und sie sieht dieses Imposter-Syndrom als einen ständigen Begleiter, trotz der großen Erfolge und weltweiten Anerkennung.
Wie traurig ist das, anstatt das so zu genießen, ja, mit Haut und Haaren und zu sagen, wie schön, dass sie die Begabung gab und den Erfolg gab. Einstein, ne? Einstein war, glaube ich,
Albert.
Ja. Also hör mal, Einstein, das Gefühl, nö, dass ich das so erfunden habe, entwickelt habe, das ist ein Zufall.
Ja, er hat das eher als Zufall gesehen und hat immer gedacht, er würde irgendwann als Betrüger entlarvt werden. Mhm. Und trotzdem er ja nur wirklich eine außerordentliche Intelligenz hatte, hat er trotzdem immer seine eigenen Kompetenz öfter gezweifelt. Mhm. Ne? Mhm. Neil Armstrong, der erste Mann, der den Mond betreten hat, der hat später gesagt, dass er sich nie als Held gefühlt hat. Mhm. Er hat immer gedacht, sein Erfolg sei eher ein Produkt der Umstände und seiner Kollegen. Hm. Und er sagt sogar, dass er sich sogar als Hochstapler fühlte, als er auf dem Mond stand. Also so, ne, so. Oder hier Sarah Jessica Parker, die aus Sex in the City, die hat immer mit diesen Gefühlen gekämpft, bei ihrer Selbstwahrnehmung. Ne? Ja. Hat immer gedacht, nee, also so gut bin ich nicht, das kann nicht wahr sein und so, ne? Und Tom Hanks hat dazu gesagt, er hat immer das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, der jeden Moment entlarvt wird. Und jetzt noch dahinter kommt, dass er eigentlich gar nicht so gut ist. Also einen Oscar hat er doch gar nicht verdient. David Bowie.
Ach, Mensch.
Dass das eher Glück war und nicht auf seinem Talent beruht. Also, ne? Und für mich wichtig, Maya Angelou. Maya Angelou ist eine Wegbestreiterin, eine Dichterin, Lyrikerin, die ganz tolle Sachen gesagt hat und die Mitstreiterin von Malcolm X und Martin Luther King war. Mhm. Eine schwarze Frauenrechterin, Professorin.
Oh, wow.
Also die war wirklich, hatte wirklich Erfolg. Mhm. Hat in Ghana, in Ägypten gelehrt, hat an der Universität war sie Professorin, hat Nelson Mandela unterstützt und ich weiß nicht was alles und trotzdem hat sie von sich gesagt, ich habe nie geglaubt, dass ich meine Erfolge verdient habe. Ja. Ich dachte, irgendwann würde jemand herausfinden, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Also es ist so, das beschreibt eigentlich recht gut, wie dieses Impostor, Hochstapler, Betrüger.
Das ist die Übersetzung von dem Wort. Ich wusste es nicht. Das ist die Übersetzung davon.
Ja. Bisher. Mhm. Dass das dahinter steckt. Ne?
Und man hat ja früher gedacht, das wäre frauenspezifisch. Mhm. Das ist überwiegend Frauen. Ist auch heute noch so. Ja, es betrifft auch viele Frauen. Aber man weiß mittlerweile, hallo, Gleichberechtigung, wir Kerle sind davon durchaus auch betroffen. Vielleicht zahlenmäßig nicht so wie damals. Und nochmal ganz wichtig, fachspezifisch, es ist keine anerkannte psychische Erkrankung oder ein Syndrom. Also du kannst damit nicht zum Psychologen gehen und über Krankenkasse das womöglich behandeln lassen. Nee. Das ist leider nicht so. Aber es haben zwei Psychologen ja, glaube ich, entwickelt. Ne?
Ja, zwei Psychologinnen, Frauen. Die hatten Pauline Clance und Susan Eames, die haben sich in den 70ern haben die sich mit sehr einflussreichen Frauen beschäftigt. Mhm. Die Pauline Clance war Professorin an der Georgia State Universität und die andere war Psychologin und die haben sich eben viel um bekannte Frauen gekümmert und haben da festgestellt, dass immer wieder so Denkmuster kamen, wie, das schaffe ich nicht, ich kann es eigentlich nicht, es kommt jemand, ich habe das eigentlich unrechtmäßig bekommen, sondern das ist, haben Selbstzweifel, die eigenen Leistungen werden abgewertet, selbst Managerin, naja, ich hatte Glück,
ja.
Oder ja immer wieder so überhöhte Leistungsansprüche an sich selbst. Hm. Ne? Also so nach dem Motto, ich muss doppelt so viel machen wie die anderen. So inzwischen wissen wir, dass das auch auf Männer zutrifft und zum Beispiel, dass es nicht nur ein psychologisches Phänomen ist, sondern zum Beispiel auch ein gesellschaftliches. Zum Beispiel, wenn jemand Flüchtling ist.
Ja.
Und es gab eine Geschichte über einen jungen Syrer, Vater Apotheker, Mutter Professoren mussten ja flüchten, konnten hier nicht mehr in ihren Jobs arbeiten, sondern mussten andere Tätigkeiten dann aufnehmen. Und der Sohn hat alles getan, um praktisch jetzt richtig gut zu sein, also in der Schule und so weiter. Und die Eltern haben gesagt, damit wir hier überleben, müssen wir mehr machen, damit wir anerkannt werden und so weiter. Und er hat dann auch hinterher studiert und selbst als er fertig war, hat er ständig das Gefühl gehabt, er müsste das Doppelte tun. Und irgendwann würde ihm jemand die Maske runterreißen und erkennen, er ist doch nur ein armer Flüchtling, ist doch nur ein dummes kleines Syrerkind und so weiter. Dabei kann der perfekt Deutsch, Französisch, Englisch, ist hochintelligent, ist richtig gut, ist in einem Tech-Unternehmen richtig oben und ist also auf dem besten Sprung auch dort in die Führungsetage. Und trotzdem hat der diese Schwierigkeiten. Und das finde ich schon Wahnsinn.
Da kann man schon fast zu einem Erklärungsansatz, also so einem familiendynamischen Erklärungsansatz, wenn du Pech gehabt hast und du hast Eltern gehabt, die dich zum einen, ja, das kann sein, zum einen sehr, sehr gefördert haben. Du bist derjenige oder diejenige, die dann eben nachher Karriere macht, Abitur macht und all diese ganzen Geschichten. Das wird sich nachher so in dein Selbstbild so einbrennen, dass du auch das Gefühl hast, ja, ich muss ja immer der Beste sein, die Beste sein. Das ist also von klein auf an, das ist so, ja, muss sein. Und es ist immer noch Luft nach oben. Das heißt, ich kann ja auch nie zufrieden sein, weil so. Und deswegen im Umkehrschluss, nein, ich bin ja nie so gut. Ich müsste eigentlich noch viel besser sein. Und da haben wir so einen Punkt, ne, so ein Minderwertigkeitsgefühl, was du sehr, sehr früh schon dann mitbekommen hast.
Also es ist ja auch oft so, dass Kinder in starre Rollenbilder gepackt werden. Also es gibt zum Beispiel das schlaue Kind, das Soziale oder das Künstlerische. Genau. Und dann wird auch oft so gesagt, oh nee, lass das mal sowieso machen, die kann das besser. Dann machst du ein paar Mal und bleibt das auch drin. Weil ja die eine ist ja die Schlaue, die macht dann alle intellektuellen Aufgaben. Die schreibt dann auch den Einkaufszettel oder irgendwie sowas. Du bist ja eher fürs Kreative zuständig.
Oder du bist eben die große Schwester, ja, du musst mal auf die Kleine aufpassen und dann bist du auch mal ganz pflichtbewusst und du bist ja so vernünftig und du bist ja so viel älter und das ist ja so, das geht so in diese Richtung. Das heißt, dein Selbstbild, dein Selbstwertgefühl wird dadurch schon mal aufgebaut und
naja, auch eher mit Attributen als jetzt als mit Arbeit. Also es wird eben gesagt, du bist eben klug und nicht, du hast viel dafür gearbeitet. Du bist ja sowieso die Schlaue. Also als ob einem das so zufliegt. Und das hat natürlich immer so, das führt dazu, dass die Kinder eigentlich nicht aus realistischen, wie soll ich sagen, überprüfbaren Leistungen ihr Selbstwertgefühl ableiten, sondern aus so Fremdzuschreibung.
Ja.
Ne? Du bist klug, da du ja sowieso klug bist, fliegt dir das alles zu, da musst du nicht viel für machen. Also wirst du irgendwann reißt dir einer die Maske runter.
Ja, ne? Genau, ist nur eine Frage der Zeit, oder? Und so mein Spezialgebiet, wisst ihr, sind ja so Bindungen, ne? Eltern-Kind-Bindung. Und wenn du das Pech gehabt hast, dass du eine unsichere Bindung zu deinen Eltern aufgebaut hast, das heißt, du hast das Gefühl, die verstehen mich sowieso nicht und dadurch ist die Welt sowieso sehr gefährlich für mich und ich muss sehr aufpassen und ich muss immer ganz, ganz viel geben, damit ich nicht untergehe, dann entwickelst du natürlich nachher auch so ein Syndrom, dass du das Gefühl hast, nee, ich bin nicht gut genug, ich muss noch besser sein, weil sonst passiert mir ganz was Schlimmes. Das passiert auch ganz unbewusst natürlich.
Die Liebe leistungsbezogen ist. Ne?
Auch das.
Also nur, ich bin nur dann etwas wert, wenn ich erfolgreich bin. Ja. Also nur, wenn ich gute Noten schreibe, mein Zimmer aufräume und ich weiß nicht, was mache. Dann haben meine Eltern mich auch lieb. Also absolut ist leistungsbezogen. Genau. Das heißt, bringe ich keine Leistung,
bin ich nichts wert.
Bin ich nichts wert. Das heißt, unter und drunter, hinter den Leistungen ist nichts.
Und dann noch, dass wenn du dann mal Erfolg hast, dann ist es, dann, wir nennen das internale Attribuierung. Das heißt, dass du den Erfolg dann für dich selbst, für deine Leistung dann auch so akzeptierst und sagst, ja, ich war so fleißig und ich bin so gut, sondern du attribuierst es external. Das heißt, das ist der Zufall, das ist vielleicht der Lehrer, der dich irgendwie sowieso gut findet oder keine Ahnung was. Aber dieses, nein, das ist halt nichts mit dir zu tun, nicht mit deinen Fähigkeiten, sondern es ist eben alles draußen. Und da gibt es so einen Begriff, gelernte Hilflosigkeit, wenn du so aufwächst und das so in deinem Selbstbild, in deinem Denken auch internalisiert hast, dann hast du auch mal das Gefühl, du bist hilflos. Du schaffst es nicht. Und du musst dich immer tierisch anstrengen. Und das tut mir so leid, weil das bedeutet ja erstens dauerhaften Stress. So gerade diesen Moment, denken wir, wie du gesagt hast, Lady Gaga und Co., meine Güte, die können sich feiern ohne Ende bei den Erfolgen und die ist nun wirklich objektiv richtig gut. Nein, und sie redet das klein und schlecht. Was für Lebensqualität
geht das?
Für sich, ja, was für eine Lebensqualität.
Auf der anderen Seite ist es ja so ein Kreis, dadurch ackert sie natürlich wie blöd, probt wie wahnsinnig, macht und tut.
Ja.
Was natürlich wieder zu tollen Leistungen führt. Also schwierige Angelegenheit. Der Witz ist übrigens auch, dass auch übermäßiges Lob oder überhöhte Erwartungen dazu führen können, dass du so ein Betrüger-Syndrom hast. Weil nämlich ironischerweise auch übermäßiges Lob irgendwo problematisch sein kann. Vor allem, wenn es sehr gemein ist. Du bist immer die Beste, ne? Du bist immer der Beste. Du bist immer toll. Egal, was du machst, du bist großartig. Wenn Kinder das immer hören, dann stimmen manchmal ihre Leistungen ja auch nicht damit überein, weil sie manchmal vielleicht dann nicht so doll sind. Und dann kommen sie ins Zweifeln. Und wenn sie dann nämlich scheitern, dann fühlen sie sich als Betrüger.
Das ist richtig,
weil sie haben diesem Bild ja gar nicht entsprochen. Genau. Oh Gott.
Das ist richtig.
Das ist natürlich idiotisch, ne?
Und dann haben sie so einen mentalen Filter drin, nämlich dass ihr Fokus immer nur auf Fehlern liegt.
Ja. Ja,
also so,
und nicht
so,
auf der Leistung
oder
auf
dem, also Erfolge,
was ihm Spaß macht.
Ja, oder das ist egal. Aber wenn es mal anstatt eine 1 und eine 2 ist, dann ist es eben Drama und dann bist du nicht gut genug gewesen. Und dann kommst du ein All-or-Nothing-Denken. Also wenn ich schon nicht so gut bin, nicht so perfekt bin, dann bin ich einfach ein Loser. Und dann kommt noch dieses Ding, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das entdecken. Das werde ich nie vergessen, im Studium, am Ende des Studiums, da muss man 100.000 Prüfungen gefühlt machen und unter anderem eine Prüfung im UKE in Hamburg, in der Universitätsklinik, im Bereich Psychiatrie. So. Und ich war dann da und habe dann meine Prüfung gemacht und auch gut gemacht, das sind so mündliche Prüfungen, und kam dann raus und da traf ich dann die nächste Kommilitone, die zur Prüfung musste, und der ging so der Arsch auf Grundeis und die war so nervös. Und dazu muss ich sagen, also zum einen, die war wirklich richtig klug, die war immer richtig gut, auch in den Klausuren richtig toll. Dann sah die auch noch brillant aus, sie hatte so ein Modelfigur und Gesicht und all sowas, werde ich nie vergessen. Kurz bevor sie dann zu dem Professor ins Zimmer dann reinging zur Prüfung, hat sie gesagt so, wirklich, jetzt ist vorbei. Jetzt werden die herausfinden, dass ich eigentlich gar nicht so toll bin, wie sie alle denken. Und das ist, also ich hab mir so leid. Im Endeffekt, die hat sich beworben auf eine Stelle. Irgendwo wollte sie in, weiß ich nicht, in eine Firma gehen. Die Stelle war eigentlich schon besetzt. Sie war schon weg. Als die mit dieser Frau geredet haben die eine neue Stelle für sie aufgemacht. War jeder gerne mit so einer tollen, klugen, schicken Frau, der letztendlich dann auch arbeiten möchte. Aber so quer, ne? Wo man denkt, Mädchen, der liebe Gott oder ich weiß nicht, wer deine Gene, die haben dir so viel mitgegeben. Mann.
Ja, aber wenn du dann so eine Kindheit hattest, es gibt, manchmal sind auch Vergleiche doof. Also wenn du als Kind zum Beispiel ständig mit Gewistern oder Geschwistern oder Gleichaltrigen verglichen wirst, die Kinder von Freunden oder sowas, ne? dann hast du plötzlich den perfekten Bruder oder die Vorzeigeschülerin in der Klasse. Und wo dann immer gefragt wird, na und wie ist denn nun, ich weiß nicht, Isolde durchgekommen oder so. Und dann könnte man später vielleicht denken, ich wirke vielleicht kompetent, aber es waren immer andere, die bestimmt besser sind.
Ja.
Weil du immer in diesem Vergleich hängst. Ja. Das heißt, schon der Vergleich macht dich krank.
Generell
und du fängst an, dich zu vergleichen, krank, manchmal eben auch mit Dingen, die illusorisch sind oder völlig aus der Luft gegriffen oder völlig verkehrt, ne?
Also dieses Lebensgefühl von Grübeln, Zweifeln, du kannst ja auch mit keinem wirklich drüber reden.
Mhm.
Weil jeder sagt dann, sag mal, Mädchen oder Junge, was soll das? Komm nun, tu nicht so. Na, willst du wirklich, ich muss mir den ganzen Scheiß erarbeiten und dir fliegt dir scheinbar zu und jetzt willst du mich verarschen.
Das heißt, was das denn nur nochmal bestärkt?
Fühlt sich
ziemlich, weil du denkst, wirst du, ja. Wenn der mich nie erkennenlernen würde, die Maske runterreißt, dann merkt er, dass ich noch mieser bin als er.
Jo, jo.
Naja. Und das ist natürlich, das Dumme bei der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn die Gesellschaft auch noch da mitmacht.
Mhm.
So zum Beispiel bei kulturellen oder gesellschaftlichen Einflüssen.
Mhm.
So, also darum hat man ja früher gedacht, das wären hauptsächlich Frauen.
Ja.
Weil eben auch Frauen, da hatte man immer noch, denke in den 70ern, das war ja Aufbruchsstimmung, aber viele Frauen wurden ja immer noch gesagt, sei bescheiden, ne? Übertreib's nicht mit deinen Erfolgen. Und es wurde Frauen auch oft gesagt, du musst dich doppelt anstrengen, um in einer Männerwelt zu überleben. Und und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass noch im so um 1890 Frauen wieder zugestanden wurde, dass sie eine vernünftige Ausbildung bekamen. Noch konnten sie zur Uni gehen, noch konnten sie wählen, weil man sie für nicht intelligent genug und zu emotional gehalten hat. Dann kann man sich vorstellen, die Entwicklung ist ja noch nicht so lange her, dass wir wissen, dass Frauen selbstverständlich gleiche geistige und Leistung bringen können wie Kerle. Ja, ja. Also das ist nun überhaupt kein Unterschied, was die Fähigkeiten angeht. Das ist in manchen Köpfen nach wie vor drin.
Ja.
Mütter, die immer noch ihren kleinen Mädchen beibringen, hübsch auszusehen, wo es eher darum geht, Aussehen, Wimperntusche und so weiter, als jetzt irgendwie das Gefühl, man könnte Pilotin werden. Solche Sachen, das wird ja immer noch weitergegeben. Und damit auch das Gefühl, ich bin eigentlich eher angeguckt, was Gutes, ich bin eine Hübsche, aber Leistung bringe ich eigentlich nicht so wirklich. Auch dieses Gefühl wird gern transportiert. Oder wenn Väter immer nur von ihrer Prinzessin sprechen, sie verwöhnen das Mädel, aber eigentlich nicht darauf, aber eigentlich nicht mit der in den Handwerksschuppen gehen, ne?
Ja.
Nee, lass mal, das kannst du nicht. Das ist natürlich eine Message, die ist total blöd. Und ist überhaupt nicht mehr, ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber absolut ist natürlich nicht in manchen Köpfen auch so drin, ne?
Ja.
Also, und wir haben eine schlimme Fehlerkultur, das kommt auch dazu. Wenn Fehler in der Kindheit immer bestraft werden, das war das, was du vorhin gesagt hast, mit dem immer auf Fehler achten, dann und wenn ein Kind immer beschämt wird, wenn es Fehler macht, dann hat es diese Attitüde, ich darf keine Schwächen zeigen.
Ja.
Und das führt natürlich später zur Angst, ich fliege auf. Ne?
Ja. Und da haben wir so einen Punkt, da habe ich mich jetzt und beschäftige ich mich immer noch mit psychologischer Sicherheit. Auch im Arbeitsbereich, in Teams. Und da weiß man, ach jetzt wirklich, und da gibt es 1000 Untersuchungen zu, dass an einem Team, wo auch Fehler gemacht werden dürfen, wo sich also die Kollegen und Kolleginnen so sicher fühlen, dass sie sagen, ich brauchte mal Hilfe. Oder ich glaube, ich habe da Mist gebaut, kannst du da mal gucken. Wenn so eine Atmosphäre da ist, dann fühlst du dich sicher und die Teams sind auch besser. Weil sie können sich natürlich weiterentwickeln, ne? Können aus den Fehlern lernen, es wird nichts vertuscht, es passiert nichts Dramatisches. So. Und wenn du, wie du es gesagt hast, in so einer Atmosphäre dann aufwächst, auch in der Arbeit, wo du sagst, nee, lieber nicht, lieber vertuschen, sonst gibt es richtig Ärger oder ich werde gefeuert oder ich kriege, keine Ahnung, eine Abmahnung. Dann natürlich fördert das auch das Imposter-Syndrom. Ja.
Weil du ja ständig das Gefühl hast, wenn mir nur ein Fehler passiert und die kommen dahinter, dass ich das eigentlich überhaupt nicht kann. Ne?
Ja.
Aber das Interessante, also zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, dieses Impostor-Syndrom und das so zu erleben als Erwachsener hat meistens sehr tiefe Wurzeln im frühkindlichen Selbstbild.
Kann,
also,
ja.
Ja, doch. Also entweder in familiären Bewertungen oder in der frühen Form von Leistung, Identität und so weiter, Fehler machen. Es entsteht nicht durch eine einzelne Erfahrung. Ja. Also es ist nicht so, dass du irgendwann ein Trauma hast und seitdem hast du das, sondern durch das Zusammenspiel vieler subtiler Botschaften.
Ja.
Und wenn da mal der Grundstock gelegt wurde,
ja,
dann ist das so, dass du da auch als Erwachsener mit zu tun hast.
So. Also ich weiß von meiner Historie her, von meinem Aufwachsen, ich war in meiner Familie der Erste, der ein Abitur gemacht hat. Der Erste, der nachher auch studiert hat. So. Und das war eine ganze, und ich kam aus einer arbeiterangestellten Familie, ne? Und das war sehr suspekt. Also eigentlich noch Jahre. Du hast es nachher noch auch einige als Auge bekommen. Die haben sich auf Familienfeiern immer gedacht, was studiert er? War Psychologie, hä? Ja. Keine Ahnung. Und wann willst du denn mal was Vernünftiges machen? So in der Richtung. Und da kam schon vieles so in der Richtung. So anstrengend machen. Weil meine Mutter zum Beispiel war auch in der Schulzeit eher diejenige, wenn ich dann mal wieder in Mathe eine 5 geschrieben habe, was ich öfter gemacht habe, oder ich war einfach nicht gut in diesen Fächern, und dann eher zum Lehrer hingehen, ja, wollen wir nicht mich hier doch lieber runternehmen, und der ist wahrscheinlich nicht so gut, der ist nicht dafür gemacht. Werde ich nie vergessen, mein Mathelehrer, Herr Wagner, mein Mathelehrer. Und Klassenlehrer hat zu meiner Mutter gesagt, und wenn Michael in 5 mit in Mathe durchs Abitur geht, der bleibt drauf, der kann das. Na, vielen Dank, Herr Wagner. Im Nachhinein noch. So, aber dieses Gefühl, ne, so, bist du da, kannst du das, weil ich meine, na, Uni, nach ihr Forschungsprojekt, viel Medienzwecks, also viel in der Öffentlichkeit. Wenn ich da nicht aufpasse, so ein ganz bisschen, nagt es doch immer noch.
Doch,
und Annika lacht sich mal so schnell ab. Man sollte ja eigentlich denken, wenn man so über 30 Jahre hinweg Psychologe praktisch ist, man sollte dann schon wissen, was man tut. Und so denke ich auch. Aber manchmal denke ich auch, gibt bestimmt auch Kollegen, die können es dann doch noch ein bisschen anders, besser. Gibt es bestimmt auch. Aber im Großen und Ganzen, ich würde mal sagen, es gibt schlechtere.
So. Leute, könnt ihr euch dieses Gesülze mal anhören?
Was denn?
Oh.
Ja, ich bin auch ein Impostor.
Also ich wäre froh als Patientin, wenn ich zu dir kommen könnte.
Oh, bist du süß.
Ja, wirklich.
Ja.
Weil du hast so eine, du bist so der Klempner unter den Psychologen.
Ja.
Ja, du bist so ein Handwerker. Also du hebst nicht ab. Nee. Bei dir würde man nicht so Sätze hören wie irgendwie und was macht das dann mit ihnen?
Kann ich aber auch.
Ja, nee. Natürlich kannst du das, ja, aber du tust es nicht.
Nee.
Du bist da immer eher so auf Augenhöhe. Du sprichst normal mit dem Menschen. Ganz, ganz, ganz normal, und du schaffst es auch, deren Sprache gut zu verstehen.
Ja.
Und das ist ganz anders. Also das ist so auf Augenhöhe.
Mhm.
Das ist auch nicht so ein verquastes, wir sitzen irgendwie auf der Bastmatte und kniesen die Füße und trinken dazu Jasmintee. Das ist so, ist so handwerklich. Das ist wirklich, wir packen die Probleme an und dann kümmern wir uns und und da wird auch nicht, es gibt ja so diese Spiegelmethode, die finde ich ja so wunderbar. Du sagst was als Patient, also mir geht es heute irgendwie nicht so gut. Und dann sagt dein Therapeut zu dir,
ihm geht es
heute nicht so gut. Das macht ein Therapeut dreimal mit mir und dann fange ich, glaube ich, an zu schreien.
Du wärst ein Therapeutenkiller.
Ich wäre ein Therapeutenkiller, weil das wird mich wahnsinnig machen. Und für solche Menschen wie mich ist so ein handfester Therapeut richtig gut. Ich bin sicher, dass es andere Menschen gibt, die so eine Spiegeltechnik wunderbar vertragen können und auch brauchen.
Ja.
Aber ich glaube, dass es auch bei Therapeuten unterschiedliche Arten geben muss, weil wir auch unterschiedliche Menschen sind.
Und damit hast du vollkommen recht, weil das Entscheidende für einen Erfolg im Tüdlichen, das heißt, dass es den Leuten dann besser geht, wenn sie zu mir raus ist, dass ich eine Bindung zu ihnen aufbauen kann.
Ja.
Und nicht jeder kann mit mir, also ganz viele können, Gott sei Dank, ich habe selten erlebt, über die lange Zeit hinweg, dass ich mal sage, nee, Herr Thiel, tut mir leid. Aber ich habe das Gefühl, wir passen nicht. Und wenn es so ist, dann ist es so, ne? Und dann suche ich jemand anderen für den, dann bin ich froh, anstatt dass man sich so durch die Gegend quält.
Ja, weil du hast ja auch manchmal genau bei solchen dann das Gefühl, also irgendwie funktioniert es nicht, ne?
Und dann sage ich das auch da, weil das ist vertane Zahl, kostet nur Geld, muss nicht sein. So, was ich nur sagen will, ist diese Wurzeln und ansatzweise kann ich es nachvollziehen. Mhm. Ich coache ja nun auch Leute aus dem Medien, aus dem Künstlerbereich. Und es gibt Leute, da habe ich jetzt Schweigepflicht, aber die sind wirklich brillant, die sind bekannt und all das, was du auch zu Lady Gaga so erzählt hast. Die haben jedes Mal vor jeder Aufführung, aber richtig lange vorher, Lampenfieber ohne Ende, denen geht's richtig schlecht. Die haben Rituale, die haben noch kurz vorher Coaching hier und Gesangslehrer da und so, um dann natürlich brillant abzuliefern. Aber die haben immer das Gefühl, nee, ich muss mich ganz toll vorbereiten. Es darf nichts dem Zufall überlassen werden. Es muss alles perfekt sein.
Weil sonst kommt jemand dahinter, dass ich es eigentlich gar nicht kann.
Und ich kann.
Was für eine Katastrophe.
Ja,
ne?
Das tut mir immer so leid. Ja. Und die sagen auch, ja, und dann, das ist auch brillant. Und dann sagen die aber, es ist ja nur deswegen so brillant, weil ich für die Voraussetzung gesorgt habe, dass es so brillant sein kann. Sonst würde ich da abkacken, sonst würde nichts funktionieren.
Das Blöde ist ja nur, wenn du in einem Job unterwegs bist, wo du so ein Gefühl hast, nehmen wir mal an, du bist eine junge Assistenzärztin und du bist in einem Universitätskrankenhaus und du kennst die in so einem Unikrankenhaus, hat bestimmt von euch auch schon mal jemand mitgekriegt, der mal zufällig in so einem Ding gelegen hat, dass da ganz schöne Hierarchien unterwegs sind. Ja, ja. Und der Professor ist der Wichtigste.
Ja.
Ich habe das selber erlebt, wie so eine junge Ärztin dann zur Schnecke gemacht wird. Mhm. Und wenn du dann kein Rückgrat hast und eine richtig offene oder eine, wie soll ich sagen, sehr selbstbewusstes Rückgrat und sehr selbstbewusste Klappe, dann gehst du da wirklich dann auch unter. Und da war das auch so, dass die junge Ärztin so, ja, da muss ich wohl noch ganz viel lernen und so. Gott, ich dachte, oh Gott.
Also. Aber da haben wir wieder wirklich den Zusammenhang mit dieser psychologischen Sicherheit. Ne?
Ja.
Wenn die so eine Hierarchie haben, so eine ganz klare Hühnerleiter, wer wo an der Nahrungskette wo steht, dann wagst du auch keine Fehler zuzugeben, kannst dadurch aber auch nicht lernen. Und so einen Menschen möchtest du nicht an deinem Körper rumstippeln haben, auch nicht in deiner Seele rumstippeln haben. No.
Ja, vor allen Dingen, wenn die Fehler, also diese Entourage kommt ja rein und die junge Assistenzärztin sollte mir, ich weiß es nicht mehr, irgendwas machen, sollte die irgendwas messen, irgendwas tun, irgendwas. Mhm. Und die zitterte eigentlich wie Espenlaub und ganz ehrlich, ich lasse niemanden in meinen Adern rumwühlen, der so zittert. Nee. Und ich legte ihr so die Hand auf die, so ganz ruhig und sagte, ganz ruhig, ich bin bei Ihnen. Dann wurde sie etwas ruhiger, aber das hatte der blöde Idiot ja schon mitgekriegt. Und dann ist das so eine Art, wie man eben mit solchen Menschen umgeht. Da sagt man nicht, atmen Sie ruhig durch und versuchen Sie das normal. Das hätte ich als Lehrer gut gefunden. Sondern, naja, es war ja wieder völlig klar, dass Sie das nicht hinkriegen. Und das ist so, das impliziert, was machen Sie überhaupt hier? Wieso werden Sie Ärztin? Ne? Werden Sie auch Model? Das ist so, das war so, das schwang alles so mit. Und das kann ich nicht leiden.
Und das sagt man über diesen Typen als über die angehende Ärztin.
Ja. Und du weißt, wem ich was gesagt habe. Also, das kann ich ja nicht leiden.
Hast du ihn ausgezählt, ja, ne?
Ja, mag und natürlich hat sie weitergemacht, weil ich es wollte.
Ja.
Dass sowas kommt gar nicht in die
Tüte. Hat sie sich bedankt hinterher bei dir?
Nein, das hat sie in der Situation nicht gemacht, aber sie hat mich angeguckt und so genickt.
Alles klar.
Und ich auch. Da wollten wir jetzt kein Wort mehr drüber verlieren.
Nein,
also nicht
das
angesichts
ist auch
des Maßstabs.
Ja, ja. Das finde ich
aber gut. Das ist so typisch. Du hast dich doch auch aufgeregt über diese Typen. Kannst du dir vorstellen?
Natürlich.
Wenn da jetzt jemand mit diesem Syndrom kommt, mit so einem Betrügersyndrom und denkt, also, boah, ich schaffe das hier gar nicht, der wird sofort Ziel.
Ja,
die merken das auch.
Und das geht dann, und der wird psychosomatisch leiden, ohne Ende, Schlaflosigkeit. Magenbeschwerden, alles, was wir so kennen, jede Prüfung ist ein Desaster.
Ja.
Mir tut es, wie gesagt, mir tut es zu leid, weil das ist ja ein permanenter Stress. Das heißt, diese ganzen Stresshormone, Cortisol und Co., was bei dem schon den über lange Jahre hinweg auf hohem Niveau laufen. Und das sind auch die schnell dann ausbrennen. Und die Weißt du, wir haben ja nur, hört sich so abgedroschen an, aber wir haben nur das eine Leben. Und wenn ich schon mal mir, wenn ich Erfolge bekomme, wir brauchen diese Glücksgefühle ja, auch im Kopf. Sonst macht das Leben ja auch keinen Spaß. Nicht permanent, aber so ab und zu mal ja.
Und naja, wenn man weiß, dass man, wie war das, 5-mal Bestätigung braucht, um einen ja. Tiefpunkt zu überstehen.
Um ein paar Beziehungen vor allen Dingen. Ne? Ja. Einmal so ausgemeckert, einmal so richtig so daneben hauen. Du musst also richtig ackern, um das bei deinem Partner, deiner Partnerin wieder klar zu machen. Mhm. Du musst 4-5 Mal für einen so ein Fauxpas kannst du erstmal, naja,
dich sehr bemühen. Ich krieg noch mindestens 5 Diamantringe von dir. Bin ich auch so der Typ für. Absolut.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz erwähnen, habe ich das schon, musst du sagen. Es ist keine offizielle Diagnose, ne? Imposter-Syndrom. Mhm. Hat das schon gesagt? Also, doch, habe ich gesagt.
Hast du gesagt, hab noch nicht. Gesagt. Mhm. Also, da es so viele Menschen betrifft, das ist ja das Irre. Es betrifft ja wirklich viele Menschen. Und wir haben jetzt zwar über bekannte Imposter-Menschen gesprochen, aber es betrifft unglaublich viele Menschen aus allen Ecken und Enden. Ist völlig egal. Mhm. Also es hat auch nichts damit zu tun, ob du jetzt wirklich einen erfolgreichen Job hast. Mhm. Also dich kann das auch ebenso gut als Mutter betreffen, als Hausfrau, als Maler, ist vollkommen gleichgültig. Das hat wirklich nichts mit der Stufe oder mit der sozialen Ecke oder mit dem Erfolg oder Geld oder keine Ahnung. Nee. Es ist ein Gefühl.
Ja.
Genau. Und dieses Gefühl, unterlegen zu sein, nicht wirklich auf diesen Platz zu gehören, Betrüger zu sein, das ist ein tiefes Gefühl. Es hat wirklich nichts mit dem, was tatsächlich ist, zu tun. Und das muss einem klar sein, wenn man leider Opfer von so einem Cheat wird.
Ne? Und weil du schon jetzt dreimal gesagt hast, ein tiefes Gefühl heißt, und das hat eben, haben wir auch schon alles beredet, oftmals mit Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Du wirst da schwer alleine rauskommen, sage ich mal so aus meiner Erfahrung. Es kann sein, in einer Beziehung, wenn du eine gute und sichere Beziehung hast, ja, das kann helfen, aber ich würde da schon wirklich sagen, Leute, versucht euch da einen vernünftigen Psychologen zu holen, mit dem ihr klarkommt, die sich das auch zutrauen, das zu behandeln. So. Weil das sind alte Muster, wo du immer wieder reinfällst. Und ihr selbst könnt natürlich auch wirklich sagen, wenn ihr jetzt mal so ganz objektiv sagt, ihr macht irgendwas gut und ihr fängt schon wieder an, oben am Kopf euch das malig zu machen, dass ihr dann nochmal ganz bewusst sagt, jetzt Schluss mit lustig hier. Das ist objektiv eine richtig gute Leistung. Alle anderen haben das gesagt, ihr bekommt die Note, die Auszeichnung, und das ist nicht gefaked und das ist auch kein Gefälligkeitsding, das ist so.
Na, es würde helfen, wenn du genau das tust und dazu eine Art Erfolgstagebuch schreibst.
Wäre toll.
Also, was habe ich konkret geleistet und welche Fähigkeiten und Anstrengungen haben dazu beigetragen?
Ja.
Und das ist wichtig, um dir zu sagen, dass es kein Glück war, dass es keine Beziehung war oder irgendwer, das große Schicksal, sondern dass du etwas dazu getan hast. Ja. Du hast deinen Führerschein geschafft, du hast gelernt.
Ja.
Das ist kein Zufall, Fake. Weil plötzlich die Ampel rot war oder sowas, sondern du hast gelernt, wer sonst?
Ja.
Ne? So.
Genau so.
Aber der erste Schritt muss ja sein, dass dir bewusst wird, dass wir hier nicht von einer, dass diese Selbstzweifel und so weiter nicht die Realität sind, sondern dass es ein Teil eines Musters ist.
Ja.
Dass es, dass viele merken eigentlich erst durch diesen Namen und dadurch, dass sie was darüber hören und über dieses Konzept, dass es das überhaupt gibt. Die meisten haben das, also ganz ehrlich, das trifft auf uns auch zu. Wir haben da nicht viel von gewusst.
Okay.
Wir mussten uns auch erstmal damit beschäftigen.
Ja.
Und das geht den meisten, die es hören, wahrscheinlich auch so. Vielleicht geht dem einen oder anderen eine Seifensieder auf und sagt, mein Gott, mein Leben lang habe ich gedacht, ich bin wirklich ein Betrüger. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Muster. Wie haben die mir das eigentlich als Kind beigebracht? Mal überlegen. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich ja weiter, dann komme ich weiter. Weil dann verstehe ich, jetzt gucke ich doch mal, wie geht das, wie ist das realistisch? Und mache dieses Erfolgstagebuch. Und vielleicht kann ich auch mal überlegen, welche Denkmuster habe ich eigentlich? So nach dem Motto, das denkt man ja gerne. Na, also wenn ich es kann, kann es doch nicht schwierig sein. Leute, wirklich.
Möchte ich gleich mal einhaken. Vergesst, ja. Bitte vergesst mal dieses ständige Vergleichen mit anderen. Ihr zieht immer den Kürzeren. Auch Vergleichen mit vor 10 Jahren konnte ich das oder vor 20 Jahren, vor 5 Jahren. Wir werden älter, wir verändern uns, einiges geht nicht mehr so doll. Also Vergleiche machen in der Regel wirklich nur unglücklich. Also wenn diese Vergleiche sind in Richtung, die anderen sind besser als ich. Wenn ihr anfängt so zu denken, Schluss, aus die Maus, andere Gedanken rein. Und Dankbarkeitstagebuch für das, was gut gelaufen ist am Tag, was ihr gut gemacht habt. Abends so 3 Sachen aufschreiben, das würde mir schon reichen.
Ja, so ein Erfolgstagebuch, genau. So dass man meine persönlichen Erfolge, ich habe es geschafft heute dies, ich habe es geschafft heute das, genau. Weil wenn man das mal so konkret und wenn ihr dann mal zurückschlagt nach 1, 2, 3 Wochen und du siehst, was du alles hingekriegt hast, dann kannst du dir doch nicht mehr selber sagen, ich bin ein Loser hier. Das ist doch Quatsch.
Unser Gehirn ist ja so schön, das kann sich verändern, ne? Und das nennen wir Neuroplastizität. Und das kann sich auch verändern, dass es dieses Positive auch annimmt. Das dauert ein bisschen, ne? Aber es geht in diese Richtung. Du legst praktisch eine neue, wie soll ich sagen, wie einen neuen Pfad in deinem Gehirn. Der muss das mal ein bisschen befahren werden, damit es aus diesem buckligen Pfad, dass es ein bisschen flotter geht. Aber es funktioniert. Also wirklich jetzt ab sofort. Würde ich euch empfehlen, abends, bevor ihr schlafen geht, kurz mal zu überlegen, was lief gut. Und wenn ihr dann noch, das wäre richtig Sahne, wenn ihr euch das noch irgendwo aufschreiben könntet, möglichst auch noch in einem Heft, möglichst mit der Hand, dann wäre ich so richtig zufrieden, weil das bleibt ja noch haften. Ja, was war gut? Mal die Richtung, den Scheinwerfer auf das Gute legen.
Ja. Was auch noch richtig gut ist, ist, wenn man lernt, dass es anderen auch so geht. Du bist nicht allein.
Ja.
Es ist erstaunlich. Wenn dir dann klar geworden ist, dass du da unter diesem Syndrom vielleicht leidest und du guckst mal und du hörst diese bestimmten Sätze und merkst, dass deine Freundin eigentlich ähnlich tickt oder dein Arbeitskollege, sprich es mal an. Und du wirst feststellen, dass Kolleginnen, Vorgesetzte, Freunde, was weiß ich, aus allen Ecken, plötzlich haben das noch mehr Leute so ein Gefühl. Und du merkst, du bist wirklich nicht allein.
Ja. Und umgib dich möglichst mit Menschen, wenn es geht, die dir wohlwollend sind.
Ja.
Also jedenfalls in deiner Freizeit. Ne? Im Job ist man, kannst du dich nicht aussuchen. Aber ansonsten Leute, die es gut mit dir meinen. Und wenn deine beste Freundin, dein bester Freund, wenn der sagt, du, wirklich, ich bewundere dich und du bist da richtig gut, ich bin stolz auf dich. Dann sagst du nicht, das sagst du nur so, nein. Dann guckst du dem wirklich in die Augen, nimmst ihn in den Arm, sonst wärst du und sagst, Dankeschön. Das tat mir richtig gut. Ich möchte, dass du dann wirklich das genießt, dieses Gefühl. Das ist auch doof, ne? Wenn als Freund oder Freundin dann jemanden lobst, sein Freund und dann, ach komm, das sagst du nur so, nein. Sag mal, wer bin ich denn, dass ich das einfach nur so sage? Ich meine es so.
Ja, genau.
Also ich finde es auch jemand andersrum, ist arrogant von dir, wenn du das abwertest. Nein.
Oft ist ja für dieses Imposter-Syndrom Perfektionismus ein Begleiter. Dass du versuchst, alles so perfekt wie möglich hinzukriegen. Ja. Leide ich manchmal auch drunter. Und hier hilft wirklich ein freundlicher Umgang mit sich selbst. So, wie soll ich sagen, wie nennt man das, so ein Selbstmitgefühl oder sowas?
Ja,
das heißt, dass man auch sich so, selber einen Fehler zugesteht. Mein Gott, dann ist das eben mal daneben gegangen. Geht davon die Welt unter? Nein. Quatsch.
Das ist ganz toll, was du sagst. Dieses Selbst, also, wenn du mit deiner.
Wenn man sich selber ein guter Freund ist, weißt du so.
Und würdest du so mit deiner guten Freundin, deinem guten Freund umgehen, wie du mit dir selbst umgehst? Und Leute, wir gehen 24 Stunden mit uns um. Ja. Und dann willst du ja nicht deinen Feind in deinem eigenen Kopf da irgendwie haben. Nee. Also mindestens so freundlich wie mit deinen besten Freunden macht das. Und wenn du, das gibt, ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber es funktioniert bei einigen Leuten. Also wenn du so wieder an dir selbst fällst, sonst ist alles doof und alles bescheuert. Probier das einfach mal aus und nimm deine Hand und streich mal so ein bisschen über dein Herz. Einfach so. So für dich. Ganz einfach so ganz sanft und ganz warm. Und spür mal die Wärme von deiner Hand, wie sie über deinen Körper, über dein Herz so ausstrahlt. Und ich mache das jetzt gerade vor. Das ist einfach angenehm. Das ist schön. Es gibt andere, du kannst dich auch selbst umarmen. macht man sowieso manchmal so. Annika guckt mir jetzt an wie ein Kaninchen, aber es macht nichts. Egal wie, also wenn dir keine anderen Streicheleinheit gibt, dann bitteschön, dann tut dir selbst was Gutes. Musste mal gesagt werden.
Ja, ja, ist eine gute Idee. So. Mhm. Aber es ist
gut. Nicht, ja, gut. Ja. Ausprobieren.
Dann, wenn das jetzt zum Beispiel sehr einschränkt, dieses Imposter-Syndrom, dieses Imposter-Erleben, also dass es dich beispielsweise, was weiß ich, beruflich blockiert oder Stress oder depressive Gedanken irgendwie verstärkt, dann ist wirklich der Punkt da, den du vorhin genannt hast, professionelle Unterstützung. Da muss man sich dann aber auch überlegen, vielleicht kann man auch sowas wie eine Selbsthilfegruppe oder eine Diskussionsrunde finden oder sowas. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie quälend das ist oder wie das jetzt eigentlich so in Mitleidenschaft zieht. Ne? Mhm. Was ich ja interessant fand, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, war ja, dass Tilly mir erzählte, dass in seinem Betrieb, in dem Tech-Unternehmen, dass dort eine Frauengruppe sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich sagte, mit was? Und dann haben wir erstmal also Tilly kannte das, aber ich kannte es als Erscheinung, aber ich kannte den Namen dafür nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns erstmal damit beschäftigt und ich fand das so interessant. Ja, und das meine ich, das ist doch eine tolle Idee, wenn es in einem Betrieb so eine Gruppe gibt, die sich damit beschäftigt.
Ja.
Dass sich ein paar Frauen, in dem Fall sind es zufällig Frauen, aber dass sich ein paar Leute zusammenschließen und sagen, wir machen jetzt so eine Impostergruppe auf, wir unterhalten uns mal darüber, weil wir sind jetzt hier drei Leute und haben festgestellt, das gibt es und wir erzählen euch mal ein bisschen was. Machen so eine Rundmail und erzählen das und fertig. Das ist ja nichts Ehrenrühriges, sondern es ist eine Sache, die hat man mal irgendwann in seinem Leben gelernt und die ist eigentlich hinderlich.
Es ist hinderlich und wie schön, wenn man das ausdrücken kann, wenn man sagt, was du vorhin gesagt hast, du bist nicht allein, redest mit Freunden, mit Kollegen, Kolleginnen drüber und dann wird es schon besser. Ja, na, also vielen Dank, liebe Kolleginnen
von
ITERTEC, für die Anregung. Die wollen mich nächste Woche auch noch mal ein bisschen dazu interviewen und das mache ich gern. Und so lernen wir auch, und so lernen wir beide auch nochmal noch was dazu.
Ja, das ist so interessant, Leute. Weil, na klar, Psychologie ist unser Bereich, aber dass es immer noch Neuigkeiten gibt, immer noch neue Entwicklungen, immer noch, daran merkt man, wie interessant eigentlich unser Schädel ist. Ne? Also unsere Psyche ist doch unglaublich interessant.
Ja. Und ich teaser schon mal, wenn wir dazu Lust haben, weil wir sind ja auch so spontan, ne? Vielleicht unterhalten wir uns nächstes Mal über künstliche Intelligenz.
Das wäre natürlich richtig interessant.
Heute habe ich auch was zu tun, auch über meine Firma. Da muss ich einen kleinen Vortrag drüber halten. Mein Gott, und wenn ich dafür andere schon ein bisschen was erzählen kann, kann ich das für euch auch.
Ja, aber ich beschäftige mich ja auch gerade damit.
Wir beide, das ist
weil es uns interessiert.
Und wir beide bereiten sowas immer gern zusammen vor und das ist toll, ne?
Vor allen Dingen für so Spielkinder wie uns. Leute, ihr wisst, was wir gemacht haben, ne?
ChatGPT.
Wir haben erstmal uns beide in die lustigsten Situationen fabriziert.
Wir haben Bilder von uns, aber das erzählen wir nächste Woche. Wir teasern es nur mal an, aber ich als Heinrich der Achte und Annika als
Elisabeth die Erste. Annika die Erste.
Ja.
Lustig. So. Nur lustig. Damit kann man ja wieder so viel Unfug machen.
Ja, kann man. So. Ne? Und nochmal zum Anfang zu kommen. Ne? 300. Sendung, 300 Mal Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Loben, für wenig Kritik.
Für viele Anregungen. Tolle Zuhörer. Die besten überhaupt, die wir da haben.
Und ich würde mal sagen, auch die nächsten 300. Aber ich tue 300 Themen, ne? Wir haben, glaube ich, wenig Tabletten. Vielleicht manchmal ein bisschen, weil wir haben selbst nicht mehr den Überblick. Ich bin zu faul. Also,
das ist ja auch immer aktuell, selbst wenn wir jetzt ein Thema nochmal nehmen würden, was wir schon mal hatten, dann hat es ja neue Erkenntnisse oder hat sich ja auch verändert.
Ja.
Vieles verändert sich so schnell.
Ja, Gott sei Dank.
Auch durch unsere Technik und so.
Das ist das Schöne, ne? Also wenn du jetzt in der Gegenwart denkst, so ist das übel, ist das alles schlimm? Ja, ist es zum Teil auch, aber die Zukunft wird anders sein als die Gegenwart und das ist das Tolle. Und wir entwickeln uns auch weiter, Annika und ich, auch mit unserem Podcast, Also stoß mit einem schönen Pott Kaffee auf unser Wohl an.
Genau.
Wir tun das
erst ein
auch.
Himmelbrötchen.
Gerne. oder zwei und wir sehen uns und nee, wir hören uns.
Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Bei der Sendung 301.
Ja.
Boah.
Ja.
So, das macht man nach. Also macht's gut, ne?
Ihr Lieben, bis dann. Tschüss.